16 Uhr, RIAS aktuell. Bericht über Verfehlungen der alten FDGB-Führung. Der Untersuchungsausschuss zur Aufdeckung von Korruption und Amtsmissbrauch im ehemaligen FDGB-Bundesvorstand hat einen vorläufigen Bericht gegeben. Rainer Schramm sagte den Delegierten des außerordentlichen Gewerkschaftskongresses in Ost-Berlin, das betrifft auch den Ex-Vorsitzenden Harry Tisch.
Danach hat er sich, aber auch andere Vorstandsmitglieder, persönliche Privilegien aus dem Vermögen des Gewerkschaftsbundes verschafft. Ob es um den privaten Häuserbau ging, um Jagdleidenschaft oder Luxusreisen. Wie eng die Zusammenarbeit zwischen dem FDGB und der SED funktionierte, zeigt sich in folgender Tatsache. Rainer Schramm.
Schwerpunkt dabei ist, auf welcher gesetzlicher Grundlage beruht die Tatsache, dass 1987 1,65 Millionen D-Mark und 1988 1,1 Millionen D-Mark in bar dem Leiter der Abteilung Parteibetriebe beim ZK der SED, einem Herrn Wildenhain, übergeben wurden. Diese DM-Beträge wurden dem FDGB im Verhältnis 1:1 in Mark der DDR erstattet.
Dieter Heibel aus Ost-Berlin für RIAS aktuell.
Kabinett begrüßt Gorbatschow-Position zur Einheit Deutschlands. Ermutigend nennt Bundeskanzler Helmut Kohl Äußerungen vom sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow, wonach die deutsche Frage auf der Tagesordnung steht. Regierungssprecher Hans Klein sagte, die vorgezogenen Wahlen in der DDR bieten die Chance, die Situation in der DDR zu stabilisieren. Klein weiter.
Wer nicht will, dass unsere Landsleute in der DDR in wachsender Zahl hierher übersiedeln, der muss bereits jetzt aktiv dazu beitragen, dass ihnen eine schnelle und überzeugende Perspektive für ihre politische und wirtschaftliche Zukunft gegeben wird. Bei allen praktischen Maßnahmen zur Unterstützung der DDR darf es jetzt keine Pause geben. Humanitäre Soforthilfe, vor allem im Bereich der medizinischen Versorgung und Hilfen bei der Verbesserung der zerrütteten Infrastruktur sind Probleme, die unabhängig von Wahlterminen bestehen und gelöst werden müssen.
Regionalausschuss auch an der Ostsee. Vertreter des Bundeslandes Schleswig-Holstein sowie der DDR-Bezirke Schwerin und Rostock haben in Lübeck einen vorläufigen Regionalausschuss gebildet. Aus Lübeck Uwe Germeroth.
Ziel seiner Arbeit, die vor allem in Unterausschüssen geschehen soll, einmütig Empfehlungen zu allen Sachthemen regionaler Zusammenarbeit auszusprechen, die an die entscheidungsbefugten Gremien jeder Seite gerichtet sind. Die politische Absicht des Gremiums beschrieb Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Björn Engholm.
Wir machen das alle in der Hoffnung, dass es uns gelingt, so schnell Zeichen des gemeinsamen Willens in der DDR zu setzen, dass möglichst viele Menschen begreifen, es lohnt sich, in der DDR an der Schaffung der neuen Strukturen mitzuarbeiten.
Dürfen DDR-Soldaten in die Bundeswehr? Das Verteidigungsministerium in Bonn will prüfen, ob und wie Soldaten der Nationalen Volksarmee der DDR in die Bundeswehr übernommen werden können. Seit Öffnung der Grenzen hat es mehrere Anfragen von NVA-Soldaten gegeben, sagte der Sprecher der Streitkräfte Wolf Poulet.
Der Bundesminister der Verteidigung hat entschieden, dass ab nächste Woche eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, die die Möglichkeiten zur Einstellung in die Bundeswehr von Soldaten der NVA prüft. Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass bei der Prüfung innerhalb der Bundeswehr auch die Bedarfsfrage und der Altersaufbau der Bundeswehr eine Rolle spielen wird.
Bundesregierung will Fremdrentengesetz ändern. Ehemalige Mitarbeiter des inzwischen aufgelösten DDR-Stadtsicherheitsdienstes sollen keine Renten in der Bundesrepublik erhalten. Das hat das Bundeskabinett in Bonn beschlossen. Nach Einschätzung der SPD ist der Gesetzentwurf allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig. Bundesarbeitsminister Blüm zu der geplanten Neuregelung.
Dieses Gesetz soll keine Anwendung auf Personen finden, die erstens gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben. Zweitens die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik bekämpft haben. Und drittens durch Wahrnehmung geheimdienstlicher oder sicherheitspolizeilicher Aufgaben für einen Staatssicherheitsdienst erheblichen Vorschub geleistet haben.
Sport. Tennis. Das deutsche Doppel Steffi Graf und Claudia Porwig ist bereits in der ersten Runde des Damen-Tennisturniers in Tokio ausgeschieden. Die beiden Deutschen unterlagen der Spanierin Arantxa Sanchez und Brenda Schulz aus den Niederlanden in 3 Sätzen mit 6:3, 3:6 und 6:3. Das Wetter, 10 Grad sind jetzt in Berlin. Abends wird es bedeckt bis wolkig, nachts gelegentlich Regen. Tiefste Temperatur der Nacht 5 Grad. Nachrichten um 16.30 Uhr, das war RIAS aktuell. Am Mikrofon war Axel Flemming.
Die Abendausgabe der Rundschau mit Philipp-Peter Schmidt und folgenden Themen. NVA-Offiziere bewerben sich bei der Bundeswehr. FDGB-Kongress ringt um Gewerkschaftseinheit. Parteiinterne Opposition von Sonderparteitag der bulgarischen KP enttäuscht. Niedersächsisches Umweltministerium genehmigt Atomlager-Pilotanlage in Gorleben. Bundesregierung beschließt Änderung des Fremdrentengesetzes. Indien und Pakistan verstricken sich immer tiefer in den Kaschmir-Konflikt. Und im Hintergrund ein Stimmungsbild aus Leipzig von Klaus Gräber. Armee der DDR haben sich um die Einstellung bei der Bundeswehr beworben. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums heute in Bonn. Seit Öffnung der innerdeutschen Grenze sei eine Reihe von Anfragen von Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaftsdienstgraden aus der DDR in mündlicher und schriftlicher Form eingegangen. Die Bewerber hätten sich zum Teil auch an Truppenstellen im Bundesgebiet gewandt. Anmerkungen dazu von Jürgen Rusche aus Bonn.
Eigentlich haben sie ja geschworen, an der Seite der Sowjetarmee und der mit uns verbündeten sozialistischen Länder als Soldaten der Nationalen Volksarmee jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und das eigene Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Aber die moralische Bindewirkung dieses Eides scheint sich zu lockern, je mehr sich die politischen Umstände verändern. Die Nationale Volksarmee, das sozialistische Klassen- und Machtinstrument des alten Arbeiter- und Bauernstaates, sie verliert, wie es scheint, an Bedeutung und Zukunftsperspektiven. Wenn sie jemals eine Attraktion war für die DDR-Bürger, so schwinden mit dieser Attraktivität auch die Berufs- und Karrierechancen für jene, die immer noch der Auffassung huldigen, es sei so schön, Soldat zu sein. Eine uralte Wehrmachtschnulze hat das ja einmal suggeriert. Nur zu verständlich mutet es an, wenn sich diese Herren aus der NVA nun der aus vielen Feindbildern wohlbekannten Bundeswehr erinnern und sich ihr und dem Klassenfeind von einst anzudienen versuchen. Die Flexibilität dieser Bewerber mag manchen auch überraschen, aber sie sollten sich dadurch nicht irritieren lassen. Ihre Erfolgsaussichten sind gar nicht einmal so schlecht. In der Bundesrepublik kann sich jeder um einen Platz in der Bundeswehr bemühen und bei vorhandenem Bedarf wird er auch genommen. Zumal die jüngeren Bewerber können hoffnungsvoll auf das Stauproblem und auf die ungute Altersstruktur blicken, mit denen man sich auf der Bonner Harthöhe herumzuplagen hat. Sie könnten sich überdies an der Aussicht erfreuen, anders als bisher in einer demokratisch legitimierten Armee verteidigungsbereit zu sein. Eile scheint mir allerdings geboten, denn jeder weiß, dass Minister Stoltenberg notgedrungen zu überlegen hat, ob er nicht aus politischen Gründen die Truppenstärke der Bundeswehr drastisch reduzieren sollte. Und stehe nicht kurz über lang alle europäischen Armeen im Begriff, sich zu verkleinern, wenn erst die Verhandlungen in Wien und sonst wo in neue und entscheidende Stadien der Abrüstung geraten sind? Beide, NVA und Bundeswehr, wären davon betroffen. Natürlich müssten DDR-Bewerber sich als geeignet für den Dienst in der Bundeswehr erweisen. Solche Prüfungen gehören nun einmal dazu. Ich will hier nicht einmal vom Wandel der politischen Haltung sprechen, die ja bei manchem NVA-Soldaten auch schon recht stramm gewesen ist. Auch nicht vom Risiko, dass der militärische Abschirmdienst zusätzlich Arbeit bekommen könnte. Mich plagt eher die Frage, wie weit müssen sich die Bewerber jetzt einer praktischen Umschulung unterziehen? Auch jeder, der sich zu Militärfragen nur laienhaft äußern kann, weiß natürlich, dass sich die Waffensysteme von NATO und Warschauer Pakt heftig unterscheiden. Einstweilen jedenfalls und unter der Voraussetzung, dass die DDR-Spionage hier nicht schon Vorarbeit geleistet hat. Und was ist mit der Anerkennung der alten Dienstgrade? Das alles wird man hier, werden aber auch die Bewerber gründlich überlegen müssen. Eine gute Botschaft freilich lässt sich schon übermitteln. Eine Botschaft aus dem Bundeskabinett. Es hat heute spürbare finanzielle Verbesserungen beschlossen, namentlich für einfache Soldaten, Grenadiere, Flieger und Matrosen. Wer jetzt noch ein Motiv braucht, dem ist wirklich nicht zu helfen. Zurück nach Berlin.
Mit Auseinandersetzungen zwischen den neu gewählten Vertretern aus Betrieben und Verwaltungen sowie den alten Repräsentanten des FDGB hat heute Vormittag im Palast der Republik in Ost-Berlin der außerordentliche Kongress des Gewerkschaftsverbandes begonnen. Nach heftiger Diskussion beschlossen die gut 2500 Delegierten mit knapper Mehrheit, dass die vom FDGB benannten Delegierten kein Wahlrecht erhalten sollen. Daraufhin drohte der Chef des FDGB-Bezirkes Dresden mit der Gründung eines eigenständigen Dachverbandes der Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig. Und nach 40 Minuten wurde dann schließlich die Tagung unterbrochen. Dieter Heibel in Ost-Berlin, wie ist derzeit der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist so, dass sich der Kongress gefangen hat. Er hat zwar einen Zeitverzug im Ablauf von 2 Stunden, aber er ist eigentlich jetzt in der Tagesordnung. Und die Tagesordnung des Nachmittags bestand darin, dass Rainer Schramm vom VEB Elektrokohle Berlin für die Untersuchungsausschuss zur Aufdeckung von Korruption und Amtsmissbrauch sprach. Man sah es den Delegierten an, es war peinlich, was dort vorgetragen war. Es war eine Abrechnung in erster Linie mit Harry Tisch, dem ehemaligen Vorsitzenden des FDGB, aber auch mit dem FDGB in den alten Farben der DDR, Rainer Schramm.
Das Präsidium und das Sekretariat des ehemaligen Bundesvorstandes haben ihre in den Satzungen festgelegten Pflichten gröblichst verletzt und zugelassen, dass ihr Kontroll- und Mitspracherecht systematisch ausgelöscht wurde. Sie haben es zugelassen, dass es keine demokratische Entscheidungsfindung und Kontrolle gab, die Wirtschafts- und Finanzführung nicht den Anforderungen von Recht und Gesetz entsprach, die Revisionstätigkeit behindert und in Teilen unmöglich gemacht wurde.
Kopfschütteln, ernste Gesichter, Sprachlosigkeit. Natürlich funktionierten auch die Beziehungen unter den Politbüromitgliedern der SED untereinander hervorragend. Rainer Schramm mit einem Beispiel.
In nicht unerheblichem Maße haben auch die internen Beziehungen zwischen Tisch und Mittag, das von Gefälligkeiten und Interessengleichheit geprägte Verhältnis zwischen beiden, die nicht satzungsgerechte Verwendung finanzieller Mittel durch Tisch möglich gemacht. Zweitens, zu den kriminellen Manipulationen beim Ausbau und Modernisierung des Staatsjagdgebietes in Eixen. Wie bereits in der Presse veröffentlicht, wurden von Harry Tisch alle Möglichkeiten genutzt, um seiner Jagdleidenschaft nachzugehen. Die Staatsjagd Eixen, vom Ministerrat verwaltet und Eigentum des staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Rostock in Rövershagen, wurde Harry Tisch in seiner Eigenschaft als Mitglied des Politbüros der SED zugewiesen.
Man geht da hiervon davon aus, dass sich Harry Tisch Vermögenszuwachs in Millionenhöhe verschafft hat durch eben Manipulation mit dem Geld des FDGB. Valutaeinnahmen ist ein anderes Thema, was hier eine große Rolle spielte. Der FDGB hatte bisher auch Einnahmen von Westmark, nämlich durch Mitglieder, die in West-Berlin oder in Westdeutschland arbeiten und dafür Beitrag zahlen. Aber selbst aus diesem Beitragsaufkommen wurde der SED, wurde der Partei noch Geld zugeschanzt.
Schwerpunkt dabei ist, auf welcher gesetzlicher Grundlage beruht die Tatsache, dass 1987 1,65 Millionen D-Mark und 1988 1,1 Millionen D-Mark in bar dem Leiter der Abteilung Parteibetriebe beim ZK der SED, einem Herrn Wildenhain, übergeben wurden. Diese DM-Beträge wurden dem FDGB im Verhältnis 1:1 in Mark der DDR erstattet.
Klar ist allen, dass es in den alten Strukturen nicht weitergehen kann. Im Rechenschaftsbericht des Vorbereitungskomitees äußerte sich Werner Peplowski kritisch zur Regierung. Sie drücke sich davor, den Arbeitnehmern eine klare Antwort auf Fragen zu geben, die durch eine andere Wirtschaftspolitik entstehen. Man könne die Arbeit der Gewerkschaften nicht auf die Frage nach Betriebsräten herunterspielen. Auf der Tagesordnung stünden die Rechte der Gewerkschaften, soziale Sicherheit, die generellen Rechte der Gewerkschaft, aber auch die Umwelt. Übrigens, der FTGB hat bis heute 983.000 Mitglieder verloren.
Informationen von Dieter Heibel aus Ost-Berlin. Die Kommunistische Partei Bulgariens steht möglicherweise vor einer Spaltung. Die parteiinterne Opposition, Alternative Sozialistische Vereinigung und mehrere sozialdemokratische Strömungen haben die Hoffnung aufgegeben, die Partei von innen heraus reformieren zu können. Der derzeit in Sofia tagende außerordentliche Parteitag sei enttäuschend. Er habe den Eindruck, die Delegierten seien nicht zum Nachdenken, sondern zum Applaudieren gekommen, sagte der ASV-Vorsitzende Nikolai Wasiljew. Heute gegenüber einer Nachrichtenagentur. Gustav Schalupa, steht die Partei in der Tat vor einer Spaltung?
Ja, der Schiffkowismus, die bulgarische Variante des Stalinismus, hat in diesem Balkanland hier offenbar sehr tiefe Wurzeln geschlagen. Jedenfalls zeigen Rededuelle zwischen Reformen und Dogmatikern, zwischen denen das Präsidium am Kongress der KPB in Sofia zu vermitteln versucht, dass es hier nicht zum Besten steht. Die Schiffkowisten sind von der Notwendigkeit fälliger Reformen in der Partei, dem Umbau Bulgariens in einen Rechtsstaat, der Einführung eines Mehrparteiensystems und auch der Abhaltung freier Wahlen nur schwer zu überzeugen. Das ist natürlich sehr überraschend, denn man hat ja doch gedacht, dass sich hier in Bulgarien ein Wandel mit ohne besondere Erschütterungen ergeben wird. Und jetzt zeigt sich hier auf dem Parteitag, dass der Schiffkowismus, also so möchte ich sagen, die dogmatische Strömungen doch noch sehr stark sind und den Reformen scheinbar ganz entschiedenen Widerstand leisten.
Wie ist es denn um den Mladenovismus bestellt? Das heißt, um welche Haltung nimmt eigentlich der derzeitige KP-Chef Peter Mladenov ein?
Ja, also sein Grundsatzreferat hat bereits den Versuch eines Kompromisses erkennen lassen. Das heißt, eben um zu vermitteln zwischen den beiden Extremen, also den Reformen und den Dogmatikern. Und wahrscheinlich ist das auch die einzige Linie, die sich durchsetzt wird. Aber davon wird man natürlich noch viele Abstriche machen müssen. Sollte sich bei den Abstimmungen herausstellen, dass die Dogmatiker bedeutend stärker sind als die Reformer. Aber das werden erst die Abstimmungen zeigen.
Was bedeutet das für den vorgezogenen Wahltermin in Bulgarien?
Gar nichts, denn die Oppositionsparteien haben scheinbar diesen vorgezogenen Wahltermin zugestimmt. Ob sie nun damit sozusagen sich ergeben in ihr Schicksal und einsehen, dass sie nicht rechtzeitig ihre Wähler auf die Beine bringen können oder aber so sicher sind, dass sie einen bestimmten Wählerkreis ansprechen können, ist nicht abzusehen. Eines ist sicher, dass die bulgarische Opposition eigentlich mehr Lebenszeichen von sich gibt, als man allgemein in einem Land, wo eben Jahrzehnte eine Art Stalinismus geherrscht hat, erwartet hat.
Über welche Wahlmechanismen, das heißt Wahlmittel, verfügt denn die Opposition?
Praktisch überhaupt keine. Das Einzige, worüber sie verfügen, ist, sagen wir, die mündliche Verbreitung einer Anhängerschaft in bestimmten Kreisen der Bevölkerung. Hier möchte ich die Universitäten ansprechen und die Grünen. Das sind Fragen, auf denen man sich einigt gegen die Partei, aber sie haben keine Zeitungen, sie haben keinen Rundfunk, sie haben kein Fernsehen. Also sie finden schon sehr schwer Gehör, vor allem außerhalb von Sofia, wo die kleinen Schiffkowisten nach wie vor die Knute schwingen.
Wie will man dann die Wahlen überhaupt durchführen?
Ja, das ist völlig unklar. Es gibt das Wahlgesetz sicher noch nicht heraus. Man weiß auch noch gar nicht, wie diese Wahlen kontrolliert werden sollen, dass sie auch unabhängig bleiben, das heißt, dass sie geheim bleiben. Und vor allem ist es auch unbekannt, welche Kandidaten aufgestellt werden. Denn das ist ja auch noch eine Frage in der Auswahl in den einzelnen Parteien. Wen wird man hinstellen? Hat man überhaupt eigene Kandidaten? Es sieht so aus, als ob sich diese verschiedenen Strömungen, es sind etwa 10 kleinere Parteien und Bünde in dieser demokratischen Union zusammengefasst, dass sie sich jeweils auf einen Kandidaten einigen werden und die Empfehlung ausgeben, ihm diesen zu wählen.
Gustav Schalupa in Sofia, auf Wiederhören. Gorleben stand jahrelang im Mittelpunkt der Auseinandersetzung um atomare Lagerung. Nun ist die Pilotkonditionierungsanlage für die Lagerung von radioaktivem Abfall in Gorleben heute vom Umweltministerium in Hannover genehmigt worden. Der Kollege Jo Wichmann in Lüneburg weiß mehr als ich über dieses Projekt. Was ist das eigentlich, eine Pilotkonditionierungsanlage?
In dieser Pilotkonditionierungsanlage, die eine Versuchsanlage darstellt, sollen jährlich bis zu 35 Tonnen hochradioaktive Reststoffe, zum Beispiel verbrauchte Brennelemente, aber auch Abfälle für die Endlagerung konditioniert, das heißt zerkleinert und verpackt werden. Direkt Endlagerung, das ist das Stichwort. Es wird dann eben nicht mehr über den bisher beschrittenen Weg der Wiederaufarbeitung entgelagert, sondern man will die Abfälle direkt in einem künftigen Atommüllendlager dann im Salz einlagern.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Pilotkonditionierungsanlage und einer fertigen Anlage?
Diese Pilotanlage hat eben Modell- oder Versuchscharakter. Man will alle Techniken ausprobieren, die notwendig sind, um hochradioaktives Material für die direkte Endlagerung vorzubereiten. Zum Beispiel müssten die verbrauchten Brennelemente zerkleinert, also zersägt werden. Sie müssten umgeladen werden oder auch bestimmte flüssige oder halbfeste radioaktive Stoffe müssten verglast werden und die müssen in Spezialbehälter umgepackt werden, um dann in dem Endlager des Salzes dann auch dort eingelagert werden zu können.
Welche Rolle spielt eigentlich die Tatsache, dass es sich um eine Pilotanlage handelt, vor dem Hintergrund der inzwischen eingeleiteten juristischen Schritte der Projektgegner?
Ich glaube, das spielt keine Rolle, dass es eine Versuchsanlage ist, sondern die Atomgegner, sowohl im Westen wie im Osten, wehren sich dagegen, dass Gorleben einerseits zu einem europäischen oder deutschen Atommüllzentrum wird. Und sie wehren sich natürlich auch gegen die möglichen Gefahren, die von einer solchen Versuchsanlage ausgehen.
Nun will man ja die Wiederherstellung, wie es juristisch heißt, der aufschiebenden Wirkung erreichen. Welche Aussichten bestehen da eigentlich?
Zunächst einmal hat eben die Genehmigung, die atomrechtliche wie auch die baurechtliche Genehmigung, sofortige Wirkung. Das heißt, sie kann sofort vollzogen werden. Es könnte also sofort mit dem Bau der Pilotkonditionierungsanlage begonnen werden. Um zu erreichen, dass das nicht geschieht, wollen vier DDR-Bürger eine einstweilige Anordnung hier beim Verwaltungs- bzw. beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg erwirken, um den Bau zu stoppen.
Was ist denn nun im Einzelnen geplant?
Geplant ist also ein riesiger Komplex auf 35.000 Quadratmetern, also 3,5 Hektar. Dort wird eine weitere, nämlich die dritte, man könnte sagen Gorleben-Festung mit Stacheldraht und Betonwällen errichtet. Und innen drin stehen also mehrere Gebäude und Herz dieser Pilotkonditionierungsanlage wird das Prozessgebäude sein mit einem 60 Meter hohen Schornstein und einer heißen Zelle. Das heißt also ein völlig von der Außenwelt abgeschirmtes Zimmer oder Raum, in dem eben mit den hochradioaktiven Stoffen umgegangen werden kann, Brennelemente zersägt werden können oder andere hochradioaktive Stoffe behandelt werden können.
Nun liegt ja ein Einvernehmen mit der Gemeinde Gorleben selbst vor. Es gibt aber, abgesehen von den juristischen Schritten der Projektgegner, noch Demonstrationen bzw. jahrelange Versuche, diese Anlage auf dem Wege von Bürgerprotesten zu verhindern. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Auf der einen Seite hat die Gemeinde Gorleben zwar das Einvernehmen zum Bau der Pilotkonditionierungsanlage erteilt, auf der anderen Seite gibt es eben im Landkreis Lüchow-Dannenberg, aber auch darüber hinaus, wie jetzt auch in der DDR, eine große Zahl von Atomgegnern. Für das Wochenende, das heißt genau für Samstagnachmittag, hat die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg zu einer Demonstration aufgerufen, an der erstmals auch DDR-Bürger teilnehmen. Es kommt also am Wochenende zur ersten deutsch-deutschen Demonstration gegen Atomanlagen.
Vielen Dank, das war Jo Wichmann in Lüneburg am Telefon. Auf Wiederhören.
17 Uhr, RIAS aktuell. Bericht über Verfehlungen der alten FDGB-Führung. Der Untersuchungsausschuss zur Aufdeckung von Korruption und Amtsmissbrauch im ehemaligen FDGB-Bundesvorstand hat einen vorläufigen Bericht vorgelegt.
Da ging es um gewerkschaftseigene Villen, in denen die Kinder des inzwischen inhaftierten ehemaligen Gewerkschaftschefs Harry Tisch wohnen. Es ging um 83.000 Mark für private Urlaubsreisen von SED-Größen, teure Gemälde und Plastiken zu Geburtstagen führender Politiker, schwarze Kassen, aus denen verdiente Mitarbeiter mit Westgeld bezahlt wurden. Und es ging um immerhin 50 Millionen Mark, die der FDGB, der Staatsjugend FDJ, für ein Pfingsttreffen schenkte. Aus Geldern, die Gewerkschaftsmitglieder freiwillig gespendet hatten für Kollegen in aller Welt, die unverschuldet in Not geraten waren. In einer Resolution wurde der Generalstaatsanwalt der DDR aufgefordert, gegen den ehemaligen FDGB-Chef Tisch unverzüglich Anklage zu erheben.
Aus Ost-Berlin Uwe Möller. Kabinett begrüßt Gorbatschow-Position zur Einheit Deutschlands. Ermutigend nennt Bundeskanzler Helmut Kohl Äußerungen vom sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow, wonach die deutsche Frage auf der Tagesordnung steht. Sie trage den historischen Entwicklungen in der DDR und den innerdeutschen Beziehungen Rechnung. Regierungssprecher Hans Klein.
Dabei hob der Bundeskanzler hervor, dass diese Entwicklungen ohne Gorbatschows Reformpolitik der Umgestaltung und der Öffnung nicht in Gang gekommen wären. Jetzt kommt es darauf an, so der Bundeskanzler wörtlich, zusammen mit allen unseren Nachbarn in West und Ost vertrauensvoll auf eine konstruktive Lösung der deutschen Frage hinzuarbeiten, die die berechtigten Sicherheitsinteressen aller einbezieht.
Ehrendoktor für Christa Wolf. Als Würdigung der herausragenden literarischen Leistungen sowie der Verdienste um die deutsche Sprache ist die DDR-Schriftstellerin Christa Wolf ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Ehrendoktorwürde der Universität Hildesheim. Spaltung der bulgarischen KP möglich. Die Gruppierung Alternative Sozialistische Vereinigung und mehrere sozialdemokratische Strömungen in der bulgarischen Kommunistischen Partei glauben nicht mehr, dass die Partei reformiert werden kann. Auch der derzeit in Sofia tagende außerordentliche Parteitag sei enttäuschend. Bis zur nationalen Konferenz im Februar wollen die Gruppen aber noch in der KP bleiben.
Die Flügelkämpfe unter den bulgarischen Kommunisten sind voll aufgebrochen. Ein Ende des Parteitages ist noch nicht abzusehen. Erst 10% der Delegierten, die sich gemeldet haben, kamen bislang zu Wort. Als sicher gilt, dass der Parteitag verlängert werden muss. Noch immer bestehen Parteisprecher in Pressekonferenzen darauf, dass lediglich die Kommunisten die führende Kraft bei den notwendigen Reformen in Bulgarien sein können. Im Zusammenhang mit der tiefen Wirtschaftskrise nannte ein Experte die augenblickliche Inflationsrate von 7,5%. Johannes Grotzki, Sofia.
Prozess um Entführer von Gladbeck geht weiter. Meine Waffe war gesichert, sagte Hans-Jürgen Rösner, dem vom Essener Schwurgericht vorgeworfen wird, während der Befreiungsaktion auf der Autobahn bei Bad Honnef die Geisel Silke Bischoff erschossen zu haben. Aus Essen Burkhard Gadacek.
Wenn der tödliche Schuss aus meiner Waffe stammen sollte, ist von der Polizei manipuliert worden. So die Erklärung von Hans-Jürgen Rösner zum tragischen Ende der 54-stündigen Geiselnahme im Sommer 1988. Rösner selbst verwickelte sich heute in Widersprüche. Einerseits nämlich behauptete er, er habe stets seine Waffe in der Hand gehalten. Andererseits soll ihm eben diese Waffe bei der Befreiungsaktion durch SEK-Beamte von den Oberschenkeln auf den Boden des Fluchtfahrzeugs gerutscht sein. Er habe sie daraufhin ergriffen und auf jene Hintertür des Fahrzeuges gezielt, wo Silke Bischoff gesessen hat. Schließlich habe er fest damit gerechnet, dass sich Polizeibeamte heranschleichen wollten.
Machtkämpfe in Libanon. Obwohl sie bei einer Waffenruhe vereinbart haben, kämpfen die Christenmiliz Force Libanaise und die Soldaten der Armee weiter in Ostbeirut. Ein Bericht von BBC-Korrespondent Jim Muir.
Nach einer Reihe von Zwischenfällen, an denen gestern in den Vororten von Beirut die Force Libanaise und die Armee des General Aoun beteiligt waren, kam es heute Morgen erneut zu Zusammenstößen zwischen den beiden Parteien. Diesmal in einem von den Force Libanaise kontrollierten Küstenstreifen nördlich Beiruts. Nach Angaben der Force Libanaise haben Armeeeinheiten ein der Miliz gehörendes unbewachtes Forschungsinstitut übernommen und sind dann auf einen Gebäudekomplex vorgerückt, der Unterkünfte der Miliz und andere Einrichtungen beherbergt. Dort dauerten die Kampfhandlungen an.
Das Wetter. 10 Grad sind jetzt in Berlin. Abends verdichten sich die Wolken, nachts gelegentlich Regen. Tiefste Temperatur der Nacht 5 Grad. Nachrichten um 17.30 Uhr nur auf RIAS 1. Das war RIAS aktuell mit Axel Flemming am Mikrofon.
Rundschau.
Noch bis 18 Uhr mit Philipp Peter Schmidt. unakzeptabel hat Indien die Bemerkung des pakistanischen Außenministers Yaqub Khan bezeichnet, die Kaschmir-Frage sei sehr aktuell und bedürfe dringender Aufmerksamkeit. Der Sprecher des indischen Außenministeriums betonte jetzt in Neu-Delhi gegenüber der Presse, die Position Indiens zu Kaschmir sei wohlbekannt und es bedürfe keiner Wiederholung, dass dieser Unionsstaat untrennbarer Bestandteil Indiens sei. Die Äußerung des pakistanischen Außenministers stünde nicht in Übereinstimmung mit den Prinzipien des 1972 zwischen beiden Ländern geschlossenen Shimla-Abkommens, das eine Einmischung in die inneren Angelegenheit des jeweils anderen Staates verbiete. Zur Situation Hermann Dehnecke aus Neu-Delhi.
1947, 1965 und 1971 bereits führten Pakistan und Indien blutige Kriege gegeneinander wegen Kaschmir. Jetzt, angesichts der neuen terroristischen Unruhen im Tal, ist die Gefahr eines weiteren, eines vierten Waffenganges nicht mehr auszuschließen. Beide Seiten steigern sich in wachsende diplomatische Feindseligkeiten hinein, betonen immer stärker die Unnachgiebigkeit in ihren Standpunkten und ihre Bereitschaft, sie notfalls mit Hilfe der Streitkräfte zu vertreten. Und beide Regierungen, in Delhi wie in Islamabad, haben weiträumige diplomatische Aktionen gestartet, um Unterstützung für ihren Rechtsstandpunkt von anderen Staaten zu erreichen. Das Kabinett in Islamabad hat auf einer Sondersitzung der kaschmirischen Befreiungsbewegung in Indien die volle und uneingeschränkte Unterstützung zugesagt. Pakistan plant eine Initiative bei den Vereinten Nationen mit dem Ziel, eine Volksabstimmung in Kaschmir unter UNO-Aufsicht über die endgültige staatliche Zugehörigkeit des Landes zu erreichen. Der pakistanische Außenminister Yaqub Khan nannte Indien in einer in Rundfunk und Fernsehen übertragenen Sonderbotschaft gestern Abend eine Besatzungsmacht, die mit brutaler Gewalt das Recht der Kaschmiris auf Selbstbestimmung zu unterdrücken und ein ganzes Volk in Sklaverei zu halten versuche. Fast täglich kommt es zurzeit in den Städten Pakistans zu anti-indischen Demonstrationen und Kundgebungen, bei denen häufig eine dem indischen Premierminister V.P. Singh nachgebildete Puppe verbrannt wird. Der Ministerpräsident des pakistanischen Teils Kaschmirs, Sikandar Hayat, hat inzwischen die islamische Welt zum heiligen Krieg gegen die Inder aufgerufen. Auf einer Pressekonferenz in Islamabad kündigte er an, die Kaschmiris würden auf eigene Faust handeln, wenn bis zum 21. Februar die UNO nicht aktiv geworden sei. Er forderte seine in Pakistan lebenden kaschmirischen Landsleute auf, massenhaft über die Demarkationslinie in den indischen Teil zu gehen und dort die Befreiungsfront in ihrem Kampf zu unterstützen. Gleichlautende Aufrufe veröffentlichte auch der von Pakistan aus operierende Chef der kaschmirischen Befreiungsfront Amanullah Khan. Die Befreiungsfront ist die Organisation, die die gegenwärtigen Unruhen im indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir anführt. Unbestätigten Berichten zufolge sollen sich inzwischen auch afghanische Mujahidin an den Aufruhr in Kaschmir beteiligen. Derweil versuchen Einheiten der indischen Armee und paramilitärische Verbände durch verstärkte Präsenz die blutigen Unruhen im Kaschmirtal unter Kontrolle zu bringen. In verschiedenen Städten wurde die strikte Ausgangssperre für einige Stunden aufgehoben. Dabei kam es in Srinagar und anderen Orten erneut zu Zusammenstößen zwischen militanten Kaschmiris und den Sicherheitskräften, bei denen drei Menschen starben. Der damalige Ministerpräsident Nehru hatte Kaschmir, als es der Indischen Union angegliedert wurde, eine Volksabstimmung über die endgültige staatliche Zugehörigkeit zugesagt. Sie wird als Lösung des über 40 Jahre alten Kaschmir-Konflikts auch in einer UNO-Resolution gefordert, hat jedoch nie stattgefunden. Nach indischer Auffassung haben sich die Kaschmiris durch ihre Beteiligung an politischem Prozess, durch Teilnahme an Wahlen, Mitwirkung im Parlament und in der Regierung in Delhi längst für Indien entschieden. Kaschmir sei ein integraler Bestandteil der Indischen Union, für deren Unversehrtheit Indien kämpfen werde, erklärte gestern der indische Außenminister Gujral.
Die Bundesregierung hat heute eine Änderung des Fremdrentenrechts beschlossen. Mit dem Gesetzentwurf sollen zum Beispiel Stasi-Agenten von einer bundesdeutschen Rente ausgeschlossen werden. Der Entwurf soll noch im Frühjahr vom Bundestag verabschiedet werden. Personen, die gegen die Menschenrechte oder den Rechtsstaat verstoßen haben, würden dann in der Bundesrepublik keine Rente beziehen können. Die SPD nannte den Gesetzentwurf inzwischen verfassungswidrig. Sie verwies auf Artikel 131 des Grundgesetzes, der in den 50er Jahren ehemaligen Nazis Rentenansprüche ermöglicht hatte. Ein Kommentar von Axel Brauer-Rabinowitsch aus Bonn.
Der Ansatz für die Änderung des Fremdrentengesetzes ist auf den ersten Blick einleuchtend. Warum sollte ausgerechnet die Bundesrepublik Deutschland führenden Mitarbeitern des früheren DDR-Staatssicherheitsdienstes, der SED und des Regierungsapparates Renten zahlen, für die sie noch nicht einmal Beiträge geleistet haben? Die Empörung in der Boulevardpresse ist leicht vorstellbar, wenn derartiges ruchbar wird. Politisch ist es deshalb durchaus verständlich, dass die Bundesregierung dieser Möglichkeit jetzt zumindest einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben hat. Dennoch ist die Sache selbst bei genauerem Hinsehen wenig überzeugend. Da ist zum einen die Frage der Durchsetzbarkeit dieser Bestimmung. Natürlich müssen Übersiedler bei einem Rentenantrag angeben, wo sie früher in der DDR in welcher Funktion gearbeitet haben. Denn danach bemisst sich die Höhe der Fremdrente. Aber freiwillig wird kaum jemand zugeben, eine gute Position beim Stasi gehabt zu haben. Also müsste eigentlich jeder Rentenantrag eines Übersiedlers entweder bei DDR-Behörden gegengecheckt oder dem Bundesdeutschen Verfassungsschutz und dem Bundesnachrichtendienst vorgelegt werden. Arbeitsminister Norbert Blüm nannte ausdrücklich auch noch die Erfassungsstelle in Salzgitter, die Unrechtstaten in der DDR registriert. Es müsste eigentlich also eine umfassende Gesinnungsschnüffelei einsetzen, wenn man tatsächlich die Richtigen von der Rente ausschließen will. Aber das scheint nicht vorgesehen zu sein. Es liege im Ermessen des Bearbeiters bei der Rentenversicherung, meinte Blüm. Unappetitlich wird die Sache zusätzlich dadurch, dass Deutsche, die das Naziregime an entsprechenden Stellen gestützt haben, keinesfalls Rentenentzug befürchten müssen. Der Hinweis Blüms, dass man Ansprüche, die auf Beiträgen basieren, nicht so einfach kürzen oder ganz abschaffen kann, hilft da wenig. Dann soll man ihnen die Beiträge zurückzahlen, aber die Rente verweigern. Ein Unterschied zwischen Nazi-Verbrechern und Stasi-Verbrechern darf es nicht geben. Da liegt sowieso ein Denkfehler der jetzigen Änderung des Fremdrentengesetzes. Sozialleistungen werden nicht nach moralischen oder strafrechtlichen Maßstäben gemessen. Sie sollen helfen. Für Bestrafung sind nun einmal die Gerichte zuständig, nicht die Sozialpolitik. Blüm nun verweist darauf, dass entsprechende Bestimmungen für einen Leistungsausschluss seit langem im Vertriebenen- und Lastenausgleichsgesetz stehen, ohne dass sich jemand darüber aufgeregt hätte. Das mag ja sein. Aber der Minister wusste nicht, ob diese Bestimmungen überhaupt jemals zum Leistungsausschluss geführt haben. Offenbar hat sich nie jemand um diese Vorschrift gekümmert. Wenn man aber trotz all dieser Bedenken das politische Signal, keinen Pfennig Rente für den Stasi und die Stützen des alten DDR-Systems, für wichtiger hält, dann hätte man gleich Nägel mit Köpfen machen sollen. Denn die Ex-Stasi-Leute sind ja in der Regel im erwerbsfähigen Alter und noch keine Rentner. Wenn die jetzt wirklich in die Bundesrepublik kommen, dann erhalten sie alle nur denkbaren Sozialleistungen. Das Eingliederungs- und Wohngeld ebenso wie BAföG oder Erziehungsgeld. Natürlich auch die berühmten 200 Mark Begrüßungsgeld. Das alles ist dann ebenfalls nicht gerechtfertigt. Blüm deutete an, dass er das wohl ebenso sieht. Wie man hört, will er das Eingliederungsgeld für den Personenkreis ebenfalls abschaffen, der künftig auch keine Fremdrente mehr bekommt. Das reicht aber nicht. Konsequent wäre es, diesen unerwünschten Übersiedlern nur noch Sozialhilfe zu zahlen. Wenn sie dann aber Arbeit finden bei uns, stehen ihnen natürlich wieder alle Sozialleistungen vom Arbeitslosen bis zum Krankengeld zu. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Sozialpolitik ist der falsche Ansatzpunkt. Entweder man lässt die Leute gar nicht erst in die Bundesrepublik oder ein geeintes Deutschland muss nach der Entnazifizierung von vor 45 Jahren jetzt eine Ent-SEDisierung hinnehmen.
Das war ein Kommentar von Axel Brauer-Rabinowitsch aus Bonn. In Leipzig tagt heute der örtliche Runde Tisch und versucht, einen Ausweg aus dem anhaltenden Dilemma zu finden. Bereits letzte Woche hat man in Leipzig festgestellt, dass die Stadt im Grunde gar nicht mehr regiert werden kann. Der Oberbürgermeister ist in Haft und amtsenthoben. Sein Stellvertreter regiert nur kommissarisch. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich selbst für illegitim erklärt und damit für unfähig, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Alles ist in der Schwebe und irgendwie will man sich bis zu den Kommunalwahlen am 6. Mai mit Provisorien behelfen. Ein Hintergrundbericht von Klaus Kleber über politische Stimmung und Lage der Stadt Leipzig.
Deutschland einig, Gott erhören! Deutschland einig, Gott erhören! Deutschland einig, Gott erhören!
Wir suchen vor allen Dingen Leute aus unseren Reihen, die uns Wege in die Zukunft zeigen, die konkrete Vorschläge für die Veränderung der Lage in unserem Land machen und in dieser schwierigen Situation bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Nein, noch will die SED! Nein, noch will die SED! Nein, noch will die SED!
Große Angst haben viele, dass sie aus ihrer Wohnung fliegen, wenn die westlichen Besitzer oder Aufkäufer die Mieten bestimmen.
Impressionen von der Leipziger Montagsdemonstration. Noch gibt es sie. Von hier kam die Forderung nach radikaler Veränderung der DDR. Antworten auf die Frage, wie es denn nun weitergehen soll, kommen von hier nicht mehr. Noch nicht einmal Fragen scheint erlaubt. Warum wurde die junge Frau gerade ausgebuht? Ihre Angst vor westlichen Spekulanten begegnet einem doch auf Schritt und Tritt in den alten, heruntergekommenen Mietshäusern der Stadt. Einer, der mit Bu gerufen hat.
Das wollen die Leute jetzt gar nicht hören. Wir haben es anders sorgen, wo es weitergehen sollte erst einmal.
Soll das aus der politischen Kultur von Leipzig geworden sein?
Sie ist, glaube ich, schon den Bach runter. Also man sollte sicher nicht vorschnell urteilen, aber dieser Charakter ist eindeutig verloren gegangen. Augenblicklich haben diejenigen das Sagen, die im Grunde genommen eine Angliederung der DDR zum Nulltarif fordern oder wünschen.
Erschreckt Sie das?
Ja.
Wolfgang Tietke ist der neue Chefredakteur der Volkszeitung, aber auch in der alten Ordnung etabliert, als Dozent an der Journalistenkaderschmiede der Universität. Seine Unzufriedenheit teilt er mit denen, die damals den Protest ins Leben riefen, auf Demonstrationen schon gingen, als man zuvor noch die Kinder zu den Großeltern brachte, für alle Fälle. Die Entwicklung, die sie anstießen, ist ihnen davongelaufen.
Es ist natürlich ein Unterdrückungssystem 40 Jahre gewesen in diesem Land, die den Menschen einfach fantasielos gemacht hat. Und jetzt schaut man natürlich immer mit dem Auge nach Westdeutschland, nach dem Wohlstand, der dort herrscht. Und ich denke, die Leute haben einfach nicht mehr die Kraft oder auch nicht die Lust, noch einmal ein Experiment einzugehen, noch vielleicht einen dritten Weg des Sozialismus auszuprobieren. Sie wollen einfach. Der Großteil der Leute, die jetzt auf der Straße sind, sie wollen ihre Arbeit, sie wollen ihr vieles Geld, sie wollen ihr Urlaub haben und damit sind sie zufrieden. Das hat mich ziemlich schockiert.
Hier in Leipzig ist alles chaotisch, unübersichtlich im Augenblick. Aufgrund, dass vieles von Leipzig ausgegangen ist und viele nun auch denken, sie haben hier die Urheberrechte in Leipzig und sehr viel Individualisten. Es ist auch viele Gruppen, es ist auch eine Anhäufung zum Teil von Individualisten, ist meine Meinung, muss ich immer sagen. Ne? Und die auch nicht sehr kooperativ sind. Und deshalb ist, glaube ich, Leipzig hat einen Nachteil dadurch, dass wir die Ersten waren.
Geht Leipzig, das so lange voranging, nun auch voran auf dem Weg in die Konzeptionslosigkeit, in die Unregierbarkeit? Die Stadtverordnetenversammlung hat sich aufgelöst. Der Bezirksvorstand der SED-PDS ist zurückgetreten, der Oberbürgermeister verhaftet, sein Stellvertreter amtiert nur kommissarisch. Die Ordnung ist in Auflösung begriffen. Wichtige Dinge bleiben liegen, dringende Entscheidungen werden nicht getroffen. Beispiel Wohnungswirtschaft. Zahllose Wohnungen stehen leer, weil die Besitzer in den Westen gingen, weil die Stasi auszog oder weil die Häuser baufällig wurden. Auf der anderen Seite fehlen über 40.000 Wohnungen. Aber das Amt, das sich darum kümmern soll, ist führungslos. Gegen seinen Leiter laufen Ermittlungen. Anderes Beispiel, die sogenannte Braunkohlenveredelung in Espenhain. Das Ingenieurbüro von Jörg Stefani plant immer noch den Ausbau. Sinnlos.
Espenhain ist also hier die größte Dreckschleuder Europas. Es sollte erst 94 stillgelegt werden, jetzt aber schon 91. Und wir projektieren aber immer noch dafür, als würde dort noch gebaut werden. Das ist ein ganz großer Widerspruch. Es ist für uns, das sind 40, 50 Millionen Mark Bausumme, die wir hier projektieren.
Und für einen Papierkorb.
Für einen Papierkorb. Und die könnten wir, wenn jetzt eine klare Entscheidung mal fallen würde, Espenhain wird 91 stillgelegt. Dann könnten wir sofort aufhören und können die blockierten Bilanzen, die wir also auch in der Ausführung haben, die könnten wir freigeben für irgendwas anderes.
Aber die dringende Entscheidung wird nicht gefällt. So wird Veränderung nicht spürbar, jedenfalls keine Besserung. Das zeigt Wirkung. Pfarrer berichten schon von Besuchern, die ihnen sagen, so haben wir das nicht gewollt, da war es früher ja noch besser. Vielleicht wollen das manche. Die Staatsanwaltschaft hat das Vakuum erzeugt mit der nun auch offiziellen Aufdeckung des Kommunalwahlbetrugs vom letzten Mai. Superintendent Magirius, der Moderator des Runden Tisches in Leipzig, wird einen Verdacht nicht los.
Warum ist genau die Wahlbetrugsgeschichte aufgedeckt worden zu einer Zeit, kurz vor dieser Stadtverordnetenversammlung. Das ist das für mich eigentlich Ärgerliche. Man hätte ja dieses ganze Problem auch wochenlang vorher oder später in Angriff nehmen können. Und mir legt das die Vermutung nahe, dass an dieser Stelle auch die Juristen, die ja derselben Partei angehört haben, hier etwas zeitlich bewusst auf diesen Termin gelegt haben.
Die Konsequenz für Magirius: Man darf die Stadtverwaltung, ob sie nun legitimiert ist oder nicht, nicht im Stich lassen jetzt.
Ich meine, dass wir sie unterstützen sollten, damit das Schifflein nicht herrenlos durch diese schwierige Zeit steuert.
Was für mich allerdings erstaunlich ist, dass trotz allem das Leben weitergeht. Also muss es doch vor Ort intakte Strukturen geben, also Leute, die dort sagen, jetzt müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Parteilose Betriebsleiter zum Beispiel, in den Geschäften, in den Kaufhäusern und so weiter, dass die Versorgung gesichert ist, der Nachschub an Versorgungsmitteln gesichert ist. Das läuft ja bisher scheinbar noch, wenn wir auch täglich nur von der Hand in den Mund leben.
Der Leipziger Pfarrer Hans-Wilhelm Ebeling, der Vorsitzende der Deutschen Sozialen Union, der konservativen Sammlungsbewegung, die nicht zufällig in Leipzig entstand. In dieser kaputten Stadt, in der zerstörten Umwelt, die zweimal im Jahr, zur Messezeit, den Kontrast zur Glitzerwelt der Propaganda ertragen musste. Wir leben von der Hand in den Mund, sagt Ebeling. Er meint das materiell, aber es beschreibt auch den geistigen Zustand der Stadt. Ausgerechnet der großen Hochschulstadt Leipzig. Von der Karl-Marx-Universität kommt gar nichts. Das geistige Leben bei uns ist tot, sagt ein Professor. Die Gesellschaftswissenschaften sind vom alten Regime korrumpiert, den Naturwissenschaftlern fehlt es an Gestaltungswillen und politischem Verstand. Aus der Geburtsstadt der Revolution kommen keine neuen Ideen. Konkurrenzlos einfach scheint das Konzept der DSU von Pfarrer Ebeling.
Wir möchten die gesamten Strukturen der Bundesrepublik für uns übernehmen. Wir möchten einen totalen Bruch mit aller geschichtlichen, gesellschaftlichen Gegebenheit unseres Landes, sondern wir möchten, um es mal ganz deutlich zu sagen, das, was Sie drüben aufgebaut haben bei uns.
Seine Antwort auf die Ängste, die umgehen. Angst vor wirtschaftlicher Not, vor dem endgültigen Zusammenbruch und, viel präsenter als ich das erwartet hatte, die Angst davor, dass die alte Partei und der alte Stasi irgendwo doch noch mit intakten Strukturen auf ihre Stunde warten. Von den Druckmaschinen, die jetzt als Spende aus dem Westen kommen, gehen manche in Verstecke. Mit Flugblättern hat man schon einmal beginnen müssen. Man hält sich bereit. Ich hoffe, sagt ein Nachdenklicher, dass aus Leipzig, wo so vieles zum ersten Mal geschah, nicht auch zum ersten Mal der Ruf nach dem starken Mann kommt.
Politische Stimmungsbilder aus Leipzig vermittelte der Hintergrundbericht von Klaus Kleber. Hey, sugar, you look kind of sweet. Cuter than a baby walking down the street. When I look into your eyes, I wanna leave. I can't conceal that you make me feel like a child. Nice.
Uhr, RIAS 1, tagesaktuell. Bericht über Verfehlungen der alten FDGB-Führung. Der Untersuchungsausschuss zur Aufdeckung von Korruption und Amtsmissbrauch im ehemaligen FDGB-Bundesvorstand hat einen vorläufigen Bericht gegeben.
Da ging es um gewerkschaftseigene Villen, in denen die Kinder des inzwischen inhaftierten ehemaligen Gewerkschaftschefs Harry Tisch wohnen. Es ging um 83.000 Mark für private Urlaubsreisen von SED-Größen, teure Gemälde und Plastiken zu Geburtstagen führender Politiker, schwarze Kassen, aus denen verdiente Mitarbeiter mit Westgeld bezahlt wurden. Und es ging um immerhin 50 Millionen Mark, die der FDGB, der Staatsjugend FDJ, für ein Pfingsttreffen schenkte. Aus Geldern, die Gewerkschaftsmitglieder freiwillig gespendet hatten für Kollegen in aller Welt, die unverschuldet in Not geraten waren. In einer Resolution wurde der Generalstaatsanwalt der DDR aufgefordert, gegen den ehemaligen FDGB-Chef Tisch unverzüglich Anklage zu erheben.
Aus Ost-Berlin, Uwe Möller. DDR-Oppositionsgruppen nominieren Minister. Mehrere Oppositionsgruppen in der DDR haben ihre Minister für die mit DDR-Ministerpräsident Modrow verabredete Regierung der nationalen Verantwortung nominiert. Für die Partei Demokratie Jetzt soll Wolfgang Ullmann, für das neue Forum das Gründungsmitglied Stefan Pflugbeil in die DDR-Regierung einziehen. Die Grüne Liga will Klaus Schlüter und die Initiative für Frieden und Menschenrechte Gerd Poppe als Minister ohne Geschäftsbereich in die Modo-Regierung schicken. Zuvor hatte schon die DDR-SPD Walter Romberg als ihren Ministerkandidaten bestimmt. Kabinett begrüßt Gorbatschow-Position zur Einheit Deutschlands. Ermutigend nennt Bundeskanzler Helmut Kohl Äußerungen vom sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow, wonach die deutsche Frage auf der Tagesordnung steht. Sie trage den historischen Entwicklungen in der DDR und den innerdeutschen Beziehungen Rechnung. Regierungssprecher Hans Klein.
Dabei hob der Bundeskanzler hervor, dass diese Entwicklungen ohne Gorbatschows Reformpolitik der Umgestaltung und der Öffnung nicht in Gang gekommen wären. Jetzt kommt es darauf an, so der Bundeskanzler wörtlich, zusammen mit allen unseren Nachbarn in West und Ost vertrauensvoll auf eine konstruktive Lösung der deutschen Frage hinzuarbeiten, die die berechtigten Sicherheitsinteressen aller einbezieht.
Lufthansa durchflog erstmals Sperrzone. Anlässlich eines Fluges mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Streibel ist eine Lufthansa-Maschine zum ersten Mal auf dem Weg in die DDR nicht den Umweg über die Tschechoslowakei geflogen. Der Pressesprecher der Lufthansa, Richard Gessner.
Am heutigen Mittwoch hat um 8.05 Uhr erstmals ein Flugzeug der Lufthansa die deutsch-deutsche Grenze durch die ATIZ, das heißt durch die Luftverteidigungserkennungszone, durchflogen. Es handelt sich um einen Sonderflug mit einer Boeing 737 von München nach Dresden, auf dem sich eine Delegation des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Max Streibel befand. Lufthansa begrüßt diese Tatsache, die mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums zustande kam, und hofft, dass diese direkte Route über die deutsch-deutsche Grenze auch bald durch die normalen Liniendienste eingeschlagen werden kann.
Dürfen DDR-Soldaten in die Bundeswehr? Das Verteidigungsministerium in Bonn will prüfen, ob und wie Soldaten der Nationalen Volksarmee der DDR in die Bundeswehr übernommen werden können. Seit Öffnung der Grenzen hat es mehrere Anfragen von NVA-Soldaten gegeben, sagte der Sprecher der Streitkräfte Wolf Puhle.
Der Bundesminister der Verteidigung hat entschieden, dass ab nächste Woche eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, die die Möglichkeiten zur Einstellung in die Bundeswehr von Soldaten der NVA prüft. Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass bei der Prüfung innerhalb der Bundeswehr auch die Bedarfsfrage und der Altersaufbau der Bundeswehr eine Rolle spielen wird.
Gorbatschow dementiert Rücktrittsabsichten. Der sowjetische Staats- und Parteichef hat Berichte über seinen beabsichtigten Rücktritt als Generalsekretär der KPDSU zurückgewiesen. Der US-Fernsehsender CNN hatte gemeldet, dass Gorbatschow sein Amt als Parteichef abgeben wolle, um der KP ihr Machtmonopol zu entziehen. Aus Moskau Klaus Belde.
Agenturberichten zufolge quittierte Gorbatschow diese Spekulationen mit den Worten: Ich habe nicht die Absicht, das zu tun. Niemand hat das behauptet und ich habe so eine Erklärung ganz gewiss nicht abgegeben. Alle Vermutungen dieser Art sind unbegründet. Auch ohne dieses persönliche Dementi macht die CNN-Meldung wenig Sinn. Gorbatschow wäre sehr schlecht beraten, wenn er ausgerechnet den Parteivorsitz aufgäbe. Auf diese Weise verlöre er nämlich seine wichtigste Machtbasis und zugleich die wichtigste Quelle seiner Legitimation. Auch wenn der Parteiapparat oft genug Probleme bei der Durchsetzung der Reformen bereitet, Gorbatschow kann auch nicht auf ihn verzichten. Das Parlament, der oberste Sowjet aber, wäre nur eine schwache Stütze. Es wäre überaus unwahrscheinlich, dass der gewiefte Taktiker Gorbatschow gerade in einem so wichtigen Moment das Ruder aus der Hand gäbe.
Kosovo am Rande eines Bürgerkrieges. Der jugoslawischen Provinz Kosovo droht nach tagelangen Unruhen offenbar ein Bürgerkrieg. Auch heute kam es in mehreren Städten zu Demonstrationen und Streiks der albanischen Mehrheit in der von Serbien verwalteten Provinz. Die Polizei setzte dabei Tränengas gegen die Demonstranten ein. Gestern waren bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten 5 Menschen ums Leben gekommen. Spaltung der bulgarischen KP möglich. Die Gruppierung Alternative Sozialistische Vereinigung und mehrere sozialdemokratische Strömungen in der bulgarischen Kommunistischen Partei glauben nicht mehr, dass die Partei reformiert werden kann. Auch der derzeit in Sofia tagende außerordentliche Parteitag sei enttäuschend. Bis zur nationalen Konferenz im Februar wollen die Gruppen aber noch in der KP bleiben.
Die Flügelkämpfe unter den bulgarischen Kommunisten sind voll aufgebrochen. Ein Ende des Parteitages ist noch nicht abzusehen. Erst 10% der Delegierten, die sich gemeldet haben, kamen bislang zu Wort. Parteisprecher in Pressekonferenzen darauf, dass lediglich die Kommunisten die führende Kraft bei den notwendigen Reformen in Bulgarien sein können. Im Zusammenhang mit der tiefen Wirtschaftskrise nannte ein Experte die augenblickliche Inflationsrate von 7,5%. Johannes Grotzki, Sofia.
Bundesregierung will Fremdrentengesetz ändern. Ehemalige Mitarbeiter des inzwischen aufgelösten DDR-Staatssicherheitsdienstes sollen keine Renten in der Bundesrepublik erhalten. Das hat das Bundeskabinett in Bonn beschlossen. Nach Einschätzung der SPD ist der Gesetzentwurf allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig. Bundesarbeitsminister Blüm zu der geplanten Neuregelung.
Dieses Gesetz soll keine Anwendung auf Personen finden, die erstens gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben, zweitens die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik bekämpft haben und drittens durch Wahrnehmung geheimdienstlicher oder sicherheitspolizeilicher Aufgaben für einen Staatssicherheitsdienst erheblichen Vorschub geleistet haben.
Neuenfels nicht mehr Intendant der Freien Volksbühne. Ich werde bis zum Ende der Spielzeit 90/91 als künstlerischer Direktor zur Verfügung stehen, aber ich stehe ab sofort als Intendant des Theaters der Freien Volksbühne nicht mehr zur Verfügung, sagte Hans Neuenfels. Grund: Das Vertrauen zwischen ihm und der Berliner Kultursenatorin Anke Martini ist zerstört. Neuenfels zu seiner weiteren Arbeit.
Das künstlerische Programm für die laufende und die kommende Spielzeit ist weitgehend durchgeplant. Schauspieler und Schauspielerinnen sind engagiert, Regisseure unter Vertrag. Die finanziellen und wirtschaftlichen Belange wird noch ein zu benennender Betriebsdirektor bis zum Ende der Spielzeit 1991 allein verantwortlich übernehmen.
Italienische Geisel nach 2 Jahren wieder frei. Der von der kalabrischen Mafia gefangen gehaltene Industriellensohn Cesare Casella konnte entkommen. Der 22-Jährige war im Januar 1988 verschleppt worden.
Jetzt bringen Sie mich um, dachte Cesare Casella gestern Abend um kurz nach 8 in einem trockenen Flussbett im kalabrischen Bergland. Stattdessen war es nach 2 Jahren und 11 Tagen das Ende seiner Entführung. Die Banditen verschwanden in der Dunkelheit und Cesare konnte sich von seiner Kette und dem dünnen Pfahl befreien und zu Fuß das Dorf Naftali di Careri erreichen. Doch die Dreistigkeit, mit der die Kidnapper den Staat herausfordern, kennt keine Grenzen. Seit 2 Tagen befindet sich in ihren Händen vermutlich die 8-jährige Tochter eines Jeansfabrikanten aus Verona. Johannes von Donani für Rias Aktuell aus Rom.
Das Wetter. 9 Grad sind jetzt in Berlin. Nachts etwas Regen bei 5 Grad. Höchste Temperatur morgen nahe 10 Grad. Vereinzelt Regen, sonst heiter bis wolkig. Nachrichten um 18.30 Uhr. Das war Rias 1 tagesaktuell, gesprochen von Andreas Berg. Redaktion hatte Carsten Sandmann.